Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Die künstliche Intelligenz ist heute unser Thema. Herzlich willkommen. Was ist KI überhaupt? Welche Chancen, welche Gefahren gibt es?
Die Entwicklung von künstlichen Intelligenzen hat an Geschwindigkeit extrem zugenommen. Wir gehen aktuell davon aus, dass alle 3,5 Monate künstliche Intelligenzen ihre Leistungsfähigkeit verdoppeln.
Nehmen uns die Maschinen künftig das Denken ab? Allein die Frage klingt schon bedrohlich.
Eine der Hauptprobleme ist, dass nicht einmal Leute, die ganz tief in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind, ganz sicher abschätzen können, wohin sich das entwickelt.
Die KI hat ohne Zweifel Vorteile. Mehr Produktivität für die Wirtschaft könnte es geben. Vieles wird schneller erledigt.
Es gibt große Fragen, die wir aktuell lösen sollten, wo wir als Menschheit sehr lange auch brauchen. Denken Sie an Entwicklungen in der Medizin, in der Pharmologie. Da kann natürlich jetzt ein System uns deutlich helfen.
Die KI sorgt aber häufig für negative Schlagzeilen. Dabei geht es um gefälschte Fotos oder falsche Texte.
Man kann natürlich viel Unfug damit machen. Es gibt ja niemanden, der sagt, das darf ich nicht. Viele der Systeme sind zum Teil öffentlich verfügbar.
Wie also umgehen mit der künstlichen Intelligenz? Brauchen wir Verbote? Was halten Sie von der KI, werte Hörerinnen und Hörer? Ist das Chance oder Bedrohung?
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30
radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Wasch am Telefon, Marc Spagola Abwicklung und Bernhard Dorgele Produktion. Ein Foto, auf dem Donald Trump verhaftet wird, hat für Schlagzeilen gesorgt. Diese Verhaftung hat es nämlich nie gegeben. Ähnlich ein Foto, auf dem Putin vor dem chinesischen Machthaber Xi einen Kniefall macht. Auch das hat es nie gegeben. Beide Ereignisse hat es, wie gesagt, nie gegeben. Beide Fotos sind gefälscht, nicht von Menschen, sondern von künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt. Was ist KI? Was wollen wir damit, wir Menschen? Und welche Gefahren lauern da, welche Möglichkeiten etc.? Diese Fragen diskutieren wir heute hier in Neues bei Neustädter. Künstliche Intelligenz, Segen oder jetzt schon Fluch? Das ist das Thema. Ihre Meinung unter Dornbirn 3830, radio.vorarlberg@orf.at oder im Facebook können Sie mitdiskutieren unter ORF Vorarlberg. Bei mir zu Gast, ich freue mich ganz besonders, Matthias Kammersin von der Uni Klagenfurt. Grüß Gott, Herr Professor Kammersin.
Grüß Gott, schönen guten Nachmittag.
Steigen wir gleich ein. Künstliche Intelligenz, Segen oder jetzt schon Fluch? Was sagen Sie jetzt eingangs? Wir werden dann am Ende der Sendung noch einmal Bilanz ziehen.
Ich würde sagen, wie bei allen Dingen ist die Frage, wie geht man damit um? Es gibt ja nichts, was in sich gut oder schlecht ist, sondern die Frage ist, wofür wird es verwendet und wie geht man selbst damit um?
Mhm. Können Sie uns erklären, was künstliche Intelligenz ist? Gerade unter Abgrenzung zu Suchmaschinen, Algorithmen, die uns da teilweise auch schon Dinge bescheren. Wo liegt das ganz Spezielle, das Neue auch der KI?
Das Neue und das Spezielle an der künstlichen Intelligenz ist, dass sie lernen kann. Das heißt, ein Computerprogramm, das auf Algorithmen beruht, da gibt es Regeln und die werden maschinell abgearbeitet. Künstliche Intelligenz ist in der Lage zu lernen. Und wie lernen sie? Indem verschiedene Recheneinheiten, die man Neuronen nennt, das sind kleine Recheneinheiten, die jetzt für sich alleine keine große Rechenleistung haben, aber in der Verbindung eine sehr hohe Rechenleistung haben. Und diese Systeme sind in der Lage, die Verbindung zwischen diesen Recheneinheiten, Neuronen, immer wieder neu herzustellen und zu vernetzen. Und das nennt man maschinelles Lernen oder auch Deep Learning. Das ist deswegen so leistungsfähig, weil sich das System im Unterschied zum Algorithmus immer an neue Gegebenheiten anpassen kann. Und nur damit Sie eine Vorstellung gewinnen, über was wir da reden, also GPT-3, eins dieser Sprachdialogsysteme, verfügt über 175 Milliarden dieser Parameter und die neue Version, die jetzt in der Testversion ist, wird um ein Vielfaches verfügen. Was heißt das? Diese Systeme berechnen Wahrscheinlichkeiten. Also die berechnen, welche Wörter statistisch häufig zusammenstehen. Also wenn man das System fragt, was ist die Hauptstadt von Österreich, dann wird das deswegen korrekt mit Wien beantwortet, weil die Wahrscheinlichkeit aus den Daten, mit denen das System gefüttert wurde, sehr hoch dafür ist. Das ist aber nicht Faktenwissen, das ist eine Wahrscheinlichkeitsoperation und das ist auch keine Suchmaschine. Also sowas wie ChatGPT ist keine Suchmaschine und bietet auch kein Faktenwissen an, sondern berechnet schlicht und simpel, welche Wörter statistisch häufig zusammenstehen. Und da kommen plausible Texte deswegen heraus, weil diese künstliche Intelligenz vorher mit Texten gefüttert wurde und, das nennt man Trainieren, trainiert wurde. Und ähnlich, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen, damit es nicht so lang wird, funktioniert das bei Stimmen, ähnlich funktioniert das bei Bildern und Videos.
Okay. Sie haben gesagt, das System lernt, dieses maschinelle Lernen. Vielleicht etwas eine doofe Frage. Denkt das System?
Ich würde sagen, das ist eine Analogie, die Menschen verwenden, um sich zu erklären, wie das funktioniert. Diese Analogie ist natürlich naheliegend, weil auch unser Gehirn, also die Synapsenverbindungen des menschlichen Gehirns ähneln, wenn ich das jetzt abbilde, diesen Neuronen. Aber eigentlich sind es statistische Rechenoperationen. Das heißt, also auch so etwas wie ChatGPT berechnet, welche Wörter statistisch besonders häufig zusammenstehen. Und wenn ich da an der Wahrscheinlichkeit ein bisschen was drehe, ja, das simuliert Kreativität, das nennt man Temperature Sampling. Das heißt, wenn man die Temperatur ein bisschen erhöht, erscheinen mehr zufällige Wörter im Text und da wirken dann die Texte variantenreicher und kreativer, allerdings auch fehleranfälliger. Aber das ist nicht Denken, das sind immer noch statistische Rechenoperationen.
Okay, gut. Jetzt haben wir es, glaube ich, ein gut eingegrenzt Kompliment für die Fähigkeit, so einen komplexen Sachverhalt verständlich darzulegen. Ich habe Interviews gemacht, wie immer, bei Neustädter. Der erste, der zu Wort kommt, ist Steffen Fink. Steffen Fink ist Lehrender an der Fachhochschule hier in Vorarlberg. Und ich habe ihn gefragt, ob der Mensch noch sozusagen das Steuerrad in der Hand hat. Und er hat gesagt, noch.
Wenn wir uns zum Beispiel das ChatGPT anschauen, als ein ganz aktuelles Beispiel, in diesem Prozess, wie dieses ChatGPT entstanden ist, beziehungsweise die Technologie dahinter, war der Mensch noch sehr stark involviert. Der Mensch war notwendig, um dem System zu sagen, sind das gute Antworten, sind das schlechte Antworten, sind das Antworten, die nicht gegeben werden sollten. Also da ist der Mensch schon noch dabei. Das Problem, was wir, glaube ich, haben, ist, dass das Ganze nicht mehr nachvollziehbar ist. Es ist nicht mehr greifbar, wie kommt jetzt diese künstliche Intelligenz zu ihren Entscheidungen beziehungsweise zu ihren Aktionen. Dort gibt es aktuell relativ viel Forschung, auch um diese Nachvollziehbarkeit oder diese Erklärbarkeit zu erreichen. Aber da ist man, ich würde sagen, am Anfang.
Steffen Fink von der Fachhochschule Vorarlberg. Ist das auch ungefähr Ihre Meinung, Ihre Skepsis, Herr Professor Kammersin, dass wir nicht genau wissen, man kann es nicht mehr nachvollziehen, was wirklich dann passiert? Ist das so?
Das ist ja genau das, was ich versucht habe abzugrenzen. Bei Algorithmen weiß ich es. Nachdem es bei künstlichen Intelligenzanwendungen um Wahrscheinlichkeiten geht, das heißt um statistische Plausibilität, weiß ich es eben nicht. Zu Beginn werden diese Systeme trainiert, das heißt überwachtes Lernen. Das heißt, Testpersonen bewerten die Antworten, aber die Systeme werden auch mit Daten gefüttert. Natürlich bei so textbasierten Systemen wie ChatGPT mit allen Bibliotheksinhalten, die digital verfügbar sind, Zeitungsartikel, Wikipedia, Homepages etc. Also ein unglaublicher Datenkorpus. Bei Bildern ist das natürlich eine Bildfütterung, aber dieses überwachte Lernen, da habe ich noch einen gewissen Einfluss darauf. Aber es ist ja kein Wunder, dass Experten und Expertinnen sagen, sie wissen selber nicht, was passieren wird und deswegen ja auch einen Entwicklungsstopp bzw. ein Moratorium gefordert haben, um Regulationen finden zu können, wie man in der Gesellschaft damit umgeht. Und es gibt ja zwei ganz spannende Fragen. Die erste ist, was machen wir mit der künstlichen Intelligenz? Und die zweite, mindestens so relevante Frage ist, was macht die künstliche Intelligenz mit uns?
Nils Banerstetter, heute zum Thema künstliche Intelligenz. Was ist das? Was kann damit passieren? Was kann damit der Menschheit gebracht werden, Fluch oder Segen? Bei uns zu Gast ist Matthias Kamersin, Professor an der Uni in Klagenfurt. Herr Professor Kamersin, wir haben eine Umfrage durchgeführt haben wir auch viel, auf Instagram. Die Frage ist gewesen, ist die künstliche Intelligenz auch Bedrohung? Da sagen 68% ja. 68% sagen ja. Wenn ich Sie jetzt wenig interpretieren darf, wir haben jetzt zwei, dreimal miteinander telefoniert, jetzt die Sendung hier schon seit 13 Uhr. Sie sind auch sehr skeptisch, oder sehe ich das falsch?
Naja, skeptisch. Es kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen eine neue Technologie in die Gesellschaft eingeführt wird. Und ich glaube, ein reiner Pessimismus ist genauso wenig angebracht wie die Hightech-Evangelisten, die sagen, alles wird besser. Und wir sehen ja, ich nehme jetzt nur das Beispiel, weil Sie Instagram genannt haben, bei sozialen Medien war man zuerst der Meinung, das ist eine tolle Möglichkeit, um Leute zusammenzubringen. Und empirisch hat sich herausgestellt, es ist das System, das am manipulationsanfälligsten ist, um zum Beispiel Entscheidungen, seien das jetzt Volksabstimmungen oder Wahlen, zu manipulieren, weil sich auch aus dieser algorithmischen Reproduktion die Möglichkeit von Filterblasen und von einseitigen Gewichtungen ergibt, so dass Leute einen ganz kleinen, unter Umständen sehr radikalen Ausschnitt der Welt für eine Mehrheitsmeinung halten. Und ich würde mal sagen, bei AI ist es durchaus ähnlich. Und das führt schon dazu, dass man sich sehr genau überlegen muss, wie bindet man AI ein, welche Entscheidungen darf Artificial Intelligence treffen, welche soll sie treffen, was erlauben wir, was damit passiert und was nicht. Und das ist schon eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen können.
Am Telefon und damit sind wir bei den Hörerinnen und Hörern, der Peter aus Dornbirn.
Es ist ein sehr komplexes Thema. Mir ist am Anfang aufgefallen schon die Begeisterung derer, die das also entwickelt haben, die Wissenschaftler, für die Anwendungsmöglichkeiten. Die Kritik auf der anderen Seite und die Besorgnis, die dazukommt, ist eigentlich um mehrere Herangehensweisen. Es geht einmal um die Echtheitsidentifizierung. Im Moment ist der Schutz, dass wir glauben, dass etwas echt ist, noch der Zeitversatz. Wir kommunizieren eigentlich eine Sprache in Echtzeit. Das ChatGPT, das sind alles mit einem gewissen Zeitversatz versehen. Das heißt, die brauchen eigentlich eine gewisse Berechnungszeit. Die wird immer kürzer. Eines Tages werden aber Avatare dann in Echtzeit kommunizieren und interagieren können. Und das bringt uns dann zum nächsten Problem. Bisher war es klar, man konnte eine Sekunde Video bedarf einer aufwendigen Bearbeitung, Alpha-Ebenen auf der Pixel-Ebene das herunterführen. Jetzt analysiert das ein Programm. In Zukunft geht es dann auch um die Entscheidung. Das ist die zweite Sache, die Entscheidungskompetenz. Also wie weit deep in Bezug auf Wirkung, wo werden diese Intelligenzen dann eingesetzt und können sie selbsttätig entscheiden können? Und die dritte Ebene, was passiert mit der Verantwortlichkeit? Es sind keine Persönlichkeiten, es sind nach wie vor Strukturen. Wer ist verantwortlich bei Fehlverhalten? Überfährt das autonome Fahrzeug lieber die Kinder am Straßenrand oder gefährdet die Insassen im Auto, wenn es dann eigene Moralparameter entwickeln muss? Da wird es dann wirklich heikel und ich sehe das eher schon auf der düsteren Seite eigentlich, wie das sich entwickelt. Wir sind wirklich in Zeiten von Skynet und Wargames, wo dann wirklich KIs miteinander Krieg führen und eigentlich die Menschen in der Entscheidungsebene gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu beeinflussen oder gar manuell auszukoppeln.
Dankeschön, Peter Fuzendecke, für diese Analyse. Durchaus ein Rundblick. Sie haben oft genickt, als wie Sie es gehört haben, Professor Kamersin.
Ja, viele dieser Punkte sind richtig. Erstens, ja, es ist sehr komplex.
Ja, ist klar.
Zweitens, die Frage der Authentizität, das ist eine ganz entscheidende Frage, denn Sprachsynthesesysteme können inzwischen aus nur 3 Sekunden Originalsprache die Stimme eines Menschen imitieren. Und was das für Telefonbetrug bedeutet, kann man sich ja nur vorstellen. Natürlich kann man sagen, die Chatbots bei automatisierten Hotlines werden besser und menschlicher, weil sie nicht mehr so blechern sprechen. Aber die Frage ist natürlich, da ist zum Beispiel Betrug natürlich, wenn man nicht aufpasst, Tür und Tor geöffnet. Dasselbe stimmt ja für diese Bilder, also diese Mid-Journey-Bilder, die jetzt unterwegs waren, der Papst im Daumenmantel, die Verhaftung von Donald Trump etc., die wirken ja sehr authentisch, weil die Bilder mit einem Diffusionsmodell zuerst ein sehr blurriges, also ein sehr verpixeltes Bild herstellen und dann über Wahrscheinlichkeitsprozesse ein immer besseres Bild erstellen, so bis es zum Schluss fast fehlerfrei echt aussieht. Und ja, da wird man sich überlegen müssen, Wasserzeichen, Authentifizierungen, aber auch Medienkompetenz. Es müssen Menschen wissen, das sind Einfallstore für Fälschung, für Propaganda und so weiter. Okay. Und der zweite Punkt, den halte ich auch für ganz wichtig. Wie gestalten wir neue Punkte und neue Zurechnungspunkte von Verantwortung? Es gibt durchaus Ansätze in der Forschung, die sagen, diese künstlichen Intelligenzen muss man in unserem Rechtssystem auch anders fassen. Zum Beispiel als digitale Personen, als elektronische Personen. Also in Analogie zur natürlichen Person, der Mensch, ne, hat man ja dann irgendwann gesagt, es gibt, wie sich der Handel entwickelt und globalisiert hat, sogenannte juristische Personen, also Aktiengesellschaften und GmbHs, die Zurechnungspunkt von Rechten und Pflichten sind, aber eben keine Menschen. Und analoge Überlegungen gibt es, das, wir haben jetzt die Zeit nicht, das zu differenzieren, natürlich, zur elektronischen Person. Warum? Beim Algorithmus kann ich noch sagen, der oder diejenige, die das programmiert hat, ist verantwortlich. Wie wir schon diskutiert haben bei Artificial Intelligence, kann man zwar sagen, ihr müsst das sehr sorgfältig trainieren, aber ganz sicher kann man sich nicht sein, was da rauskommt. Deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, nur dann ist dann der, der den, das Auto in Verkehr setzt, das selbstfahrende Schuld. Vielleicht wird man auf ein System kommen, wo man sagt, dieses Auto, der Algorithmus und die künstliche Intelligenz gemeinsam bilden in diesem Auto so eine Art elektronische Person und die muss sich zum Beispiel gegen Schäden versichern. Und die letzte Frage, kann ich moral programmieren? Das MIT in Boston hat ein sehr großes Projekt gemacht, das Moral Machines Projekt, wo sie hunderttausende Leute auf der ganzen Welt, eigentlich Millionen, abstimmen haben lassen. Genau die Frage, fährt das Auto rein und tötet die Insassen und rettet dabei eine Mutter mit Kind, dann mit 1000 Variationen, zwei ältere Menschen und drinnen sitzen vier, drin sitzt einer und der ist egal. Also man kann das jetzt tausendfach differenzieren. Das Problem ist, wer entscheidet letztgültig, welche Norm diesem Auto in so einer Dilemmasituation einprogrammiert wird. Und in der Forschung gebräuchliche Antwort ist einfach, diese Dilemmasituation darf nicht entstehen. Das müssen wir verhindern. Soll heißen, das Auto muss einfach, wenn so eine Situation entsteht, vorher stehen bleiben.
Herr Professor, kann man sehen, hochspannend. Ich bitte Sie, etwas kürzer zu antworten.
Entschuldigung.
Sonst, sonst haben wir einen Vortrag.
Das ist leider sehr komplex.
Genau, sehr richtig. Aber trotzdem, trotzdem spannend. Ja. Nur eine Bitte, damit wir in der zweiten Teil der Sendung noch ein paar Aspekte mehr durchbringen können. Ich möchte diesen zweiten Block abschließen mit Florian Bühler, auch von der Fachhochschule Vorarlberg. Er ist Lehrender im Bereich Wirtschaft. Und zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, wir müssen auch Digitalkompetenz vermehrt schulen. Der Florian Bühler sagt auch, wir müssen aufpassen.
Nur weil etwas in der Zeitung gedruckt ist, weil es ein Bild ist, das echt aussieht, muss es nicht echt sein. Also ich würde jedem empfehlen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, gerne auch mal selbst probieren, sich Texte generieren zu lassen von diesen Systemen oder auch mit diesen Bildergeneratoren mal rumzuspielen und dann einfach selbst ein Gefühl dafür bekommen, was ist möglich und dann natürlich weiterhin das, was wir immer empfehlen, versuchen, verschiedene Medien wahrzunehmen, wo wir davon ausgehen können, dass da Qualitätsjournalismus dahinter steht. Und dann sind wir auch auf einer sicheren Seite, dass wir nicht bei allem, was wir jetzt plötzlich vor die Nase bekommen, sagen, naja, das ist ein Fake.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Unser Thema heute, die künstliche Intelligenz.
Nur weil etwas in der Zeitung gedruckt ist, weil es ein Bild ist, das echt aussieht, muss es nicht echt sein.
Das Problem, was wir, glaube ich, haben, ist, dass das Ganze nicht mehr nachvollziehbar ist. Es ist nicht mehr greifbar, wie kommt jetzt diese künstliche Intelligenz zu ihren Entscheidungen.
Ich halte es für die falsche Herangehensweise, neue Innovationen zu verbieten. Aber wir müssen es natürlich gut regulieren. Und das Beispiel Italien zeigt ja, dass ja auch die Datenschutzbehörden entsprechend reagiert haben.
Die Menschen ist doch immer so, dass dann die entsprechenden Leute, die weiter forschen werden, werden jede Pause nützen, weiter zu forschen. Also das ganze Ding ist sozusagen der Geist aus der Flasche. Also da wird, glaube ich, nichts mehr gestoppt werden können, dass man sich da als Menschheit einigen kann.
Wir sind wirklich in Zeiten, wo dann KIs miteinander Krieg führen und eigentlich die Menschen in der Entscheidungsebene gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu beeinflussen oder gar manuell auszukoppeln.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Uns zu Gast heute Matthias Karmasin von der Uni Klagenfurt und aus Innsbruck diskutiert der Herr Schnell mit uns. Grüß Gott.
Mir geht es gar nicht um die Bewertung, brauchen wir die KI oder nicht. Ich hätte gern gewusst von Herrn Professor seine Stellungnahme, was von einem Pause jetzt Nachdenken oder Entwicklungspause zu halten ist. Ich denke, davon ist nichts zu halten, weil die Menschheit ist doch immer so, dass dann die entsprechenden Leute, die weiter forschen werden, werden jede Pause nützen, weiter zu forschen. Also das ganze Ding ist sozusagen der Geist aus der Flasche. Also da wird, glaube ich, nichts mehr gestoppt werden können, dass man sich da als Menschheit einigen kann. Vielleicht kann er das beantworten.
Herr Professor Karmasin?
Ja, also ich glaube, die Frage, ob das in der Forschung zu stoppen ist oder nicht, ist beantwortet. Das wird natürlich weitergehen. Die Frage, ob man beim in die Gesellschaft einbringen von künstlicher Intelligenz, zum Beispiel in Krankenhäusern oder auch im Autoverkehr, eine kleine Pause einlegt, die kann man, glaube ich, schon diskutieren. Und wir haben ja auch in der Beobachtung von algorithmisch gesteuerter Kommunikation die Beobachtung gemacht, die Technik ist schnell und das Recht ist langsam. Und ich glaube, das, was viele Leute im Moment als wenn man so will, Pausetaste fordern, ist nicht eine Pausetaste in der Entwicklung, aber eine Pausetaste beim in die Gesellschaft Einspeisen von künstlicher Intelligenz, wenn zentrale Fragen wie zum Beispiel Verantwortung, Versicherung und wie ich mit riskanten Artificial Intelligence oder KI-Anwendungen umgehe, denn die Bilder, die da im Moment unterwegs sind und auch ChatGPT sind ja nur ein eher unterhaltsamer Beginn.
Okay. Im Facebook schreibt der Harald Longi. Harald Longi leitet die Cyber-Ermittlungsabteilung beim Kriminalkommando. Er schreibt, Harald Longi, wie jede neue Technologie sollte auch bei der KI eine Folgenabschätzung durchgeführt werden. Dazu verpflichtet schon die Datenschutzgrundverordnung in Österreich. Das wirkliche Thema ist jedoch, wie sich andere Staaten verhalten und mit diesem Thema dort umgegangen wird. Bereits heute stellen wir fest, dass Technologiekonzerne in Staaten ausweichen, die eine für sie günstigere nationale Regelung anbieten und überhaupt keine Regelungen haben. KI wird gesellschaftlich neue Herausforderungen bedeuten, gerade was den Bereich von Fake-Informationen und Manipulation betrifft. Da sind wir alle betroffen, wenn automatisierte KI-Meinungen im sozialen Netzwerk Stimmung machen etc. Eine eher düstere Analyse der ganzen Geschichte.
Würde ich nicht unbedingt sagen. Erstens gibt es die Perspektive der Authentifizierung. Das heißt, man kann jedes Werk, das von einer KI geschaffen wird, mit einer Art Wasserzeichen versehen. Muss das global passieren? Nein, aber das kann ja durchaus im Rahmen der Europäischen Union passieren. Und das Zweite, was mir schon wichtig ist, und das stimmt ja auch beim Digital Markets Act und beim Digital Services Act, die meisten Unternehmen wollen in Europa, und das ist ein ganz relevanter Wirtschaftsraum, ja kommerziell erfolgreich operieren. Und da halte ich den Ansatz zu sagen, wenn ihr bei uns Geld verdienen wollt, dann bitte nach unseren Regeln für einen durchaus nicht unplausiblen. Und der dritte Punkt, selbstverständlich wird man sich unter Umständen, auch diese Vorschläge gibt es ja schon, um eine Erweiterung der europäischen Grundrechtscharta bemühen müssen, wo so Sachen drinstehen wie, jeder Mensch hat ein Recht auf digitale Selbstbestimmung. Wesentliche Entscheidungen, die einen Menschen betreffen, muss ein Mensch treffen, etc. Das heißt, das kann man in einer Grundrechte-Charta der Europäischen Union, die der Situation angepasst werden muss, festgelegt werden. Wird das weltweit gelten? Wahrscheinlich nicht. Hätte Europa einmal die Chance, vorne wo dabei zu sein, die Chance gibt's.
Okay. Europa, gutes Stichwort, danke dafür. Nämlich noch für ein paar Gedanken vom Steffen Fink von der Fachhochschule Vorarlberg zum Thema Kontrolle, Kontrollnotwendigkeit.
Wenn wir schauen, in Europa stehen wir in der Entwicklung von solchen Verfahren sicherlich hinter Amerika oder auch hinter China, die dort vielleicht weniger Kontrolle unterworfen sind. Ich glaube, in einem gewissen Maß ist es sinnvoll, um genau diesen Sachen wie gefälschten Bildern, gefälschten Texten einen Riegel vorzuschieben, um das irgendwie teilweise kontrollieren zu können. Ich bin mir noch nicht sicher, wie effizient am Ende diese Regularien sind. Und das Ziel kann sicherlich nicht sein, zu sagen, okay, wir können jetzt keine künstliche Intelligenz mehr benutzen, weil es könnte ja was Schlechtes rauskommen.
Also der Zweifel, ob wir die Möglichkeiten haben, Regeln zu schaffen, die auch wirklich gelten. Ich möchte das Bild vom Herrn Schnell aufgreifen, Herr Professor Kammer, Sie nämlich der Geist aus der Flasche. Wir sind die Generation von Bezauber de Genie. Wo ist da wirklich die Möglichkeit, wie wir uns dagegen schützen können? Ich bin kein hoffnungsloser Pessimist, aber es kommt einem schon irgendwie das Grausen. Beispielsweise habe ich heute gefunden, die neueste Meldung jetzt zur künstlichen Intelligenz. Ein mit künstlicher Intelligenz erschaffener Song von Drake and The Weeknd, zwei Rieseninterpreten aus Amerika, erobert seit dem Wochenende das Internet, aufgetaucht ist Hard auf My Sleeve, zunächst auf TikTok. Hinterher veröffentlicht könnte ein US-Tech-Firma stehen und so weiter. Man weiß nicht einmal genau, wer das gemacht hat. Wo gehen wir hin? Und wie wird das?
Ja, das wollte ich eben mit meinen Bemerkungen andeuten, dass wir als Gesellschaft entscheiden können, in welche Richtung es geht. Das sind ja keine naturgesetzlichen Entwicklungen, so wie die Schwerkraft, wo ich sage, naja, ich bin irgendwie gegen die Schwerkraft, weil dann muss ich mir jedes Jahr neue Bremsen am Auto kaufen und die Reifen nutzen sich auch ab. Also ich bin dagegen, wird nichts helfen. Ja. Naturgesetze ist ja das, was gilt, ob man dran glaubt oder nicht. Sondern die Frage, wie ich KI und diese Systeme in der Gesellschaft einsetze, ist eine Entscheidung. Und natürlich müssen wir die Entscheidung jetzt treffen. Und ich hoffe, dass die Entwicklung im Bereich der sogenannten sozialen Medien uns zumindest in Europa gelehrt hat, ja, da müssen wir ordnungspolitisch schnell, präzise und relativ auch konsequenzenreich damit umgehen. Aber zum Beispiel eine verpflichtende Kennzeichnung von Artefakten, die von AI geschaffen wurden, so eine Art Wasserzeichen, Versicherungspflicht, Urheberrecht etc. etc. etc., elektronische Person, Erweiterung europäischer Grundrechtscharta, also Vorschläge gibt es genug. Ich denke mir, es bräuchte den politischen Willen, diese Vorschläge auch umzusetzen, aber die Situation ist weder ausweglos noch alternativlos noch hoffnungslos.
Die künstliche Intelligenz ist heute unser Thema. Was ist das? Was könnte das bringen? Wo liegen die Gefahren? Matthias Kammersin, Professor an der Uni in Klagenfurt, ist heute bei uns zu Gast. Die Ingrid Grasborn schreibt aus Bludenz, für sie ist das eher Fluch, weil, ich zitiere jetzt aus dem Mail, die Richtung schon wieder auf Wirtschaftsgier und weniger Einsatz von Menschen geht. Es braucht immer weniger Menschen. Die Menschen stehen ja zur Genüge unter massivem Druck. Ich kann nur hoffen, dass sich die Menschen nicht überschätzen mit der KI. Dazu passen noch zwei, drei Aussagen vom Florian Bühler, FH Vorarlberg, Lehrender aus dem Bereich Wirtschaft, nämlich die Potenziale der KI. Und auch der Professor Bühler kommt zunächst auf den Fortschritt, auf einen Bring für die Wirtschaft.
KI könnte zu einem großen Produktivitätsschub einfach führen, weil plötzlich Aufgaben, wo der Mensch bisher ewig beschäftigt war mit manuellen Informationen zusammensuchen, zusammenschreiben und auswerten. Das macht mittlerweile in der KI einen Klick. Wir sehen es natürlich auch in anderen Bereichen. Es gibt große Fragen, die wir aktuell lösen sollten, wo wir als Menschheit sehr lange auch brauchen. Denken Sie an Entwicklungen in der Medizin, in der Pharmologie, was vielleicht auch Themen angeht, rund um die Diskussion des Klimawandels. Da kann natürlich jetzt ein System, das ähnliche Informationen verarbeiten kann und auch ähnliche Schlüsse ziehen kann wie der Mensch, uns deutlich helfen.
Ihre Einschätzung des Gesagten, bitte schön, Herr Professor Kammersin.
Ja, es ist wie immer so, dass es um Grautöne geht und nicht um ein reines Schwarz und Weiß. Sind Potenziale in Artificial Intelligence, die Kosten senken, die unter Umständen vor allem auch die sogenannte White-Collar-Jobs, es wurde ja unter anderem auch Journalismus schon genannt, zumindest teilweise ersetzen können, die aber auch in der Forschung, bei der Verarbeitung riesiger Datenmengen und bei der Erkennen von Mustern, Gensequenzierungen zum Beispiel, einen großen Fortschritt bringen könnten, das steht außer Zweifel. Und gibt es Gefahren, die darin liegen? Ja, selbstverständlich. Ich möchte nur nochmal darauf zurückkommen. Wir müssen uns die Frage stellen, was machen wir mit der künstlichen Intelligenz? Was wollen wir damit machen? Und letztlich hat das sehr viel mit der Frage zu tun, ohne jetzt zu grundsätzlich zu werden, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen. Und da, glaube ich, ist es schon eine sehr grundsätzliche Frage, hier über Beschränkungen und Einhegen nachzudenken. Aber wie ich schon sagte, weder Hightech-Evangelismus noch Technik-Skeptizismus werden uns hier weiterbringen, sondern vernünftige Regularien. Mhm. Und zwar auf individueller Ebene, wie gehe ich damit um? Auf organisatorischer Ebene, wie gehen Organisationen, Schulen, Universitäten, Unternehmen damit um? Auf Ebene der Nationalstaaten, das, was dort zu regeln ist, aber auch auf supranationaler Ebene wie der Europäischen Union. Und diese Frage wird man sich auf allen diesen Ebenen vorlegen müssen.
Mhm. Dazu noch zwei, drei Worte von Steffen Fink, Fachhochschule Vorarlberg. Auch Ihnen habe ich die Frage gerichtet, was müssen wir tun?
Wir werden irgendwie Methoden und Verfahren haben müssen, wo wir gut erkennen können, ist das ein reales Bild, ist das ein reales Video, ist es ein falsches Video. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir auch Texten an sich nicht mehr groß trauen können. Wir haben jetzt Methoden, die Texte generieren können, die sehr überzeugend geschrieben sind, aber komplett nicht stimmen. Also wir werden uns in der Zukunft mehr damit auseinandersetzen müssen, ist das, was wir sehen und lesen, tatsächlich real oder ist es eine sehr gut gemachte Fälschung? Das muss ja jetzt nicht nur Personen wie das Bild von Trump sein, ja. Das geht ja in alle Bereiche rein. Ja? Da kann es ja am Ende auch irgendwie um Produktbewertung oder sonstige Sachen gehen.
Soweit der Steffen Fink von der FH in Vorarlberg. Und weil wir langsam Richtung Zielgerade einbiegen in dieser Sendung, was tut die Politik wirklich? Der zuständige Staatssekretär, der Florian Turski, war vor ein paar Tagen, 10 Tage sowas, in der ZIP nach zu Gast. Und auch dort wurde gefragt, was tut man? Italien hat beispielsweise ChatGPT verboten. Was tut man in Österreich? Hier die Antwort vom Staatssekretär.
Eins muss uns aber auch bewusst sein, die Europäische Union ist mit dem AI Act die erste Regulierung, die auf den Markt kommen wird. Andere, die USA, China, Asien etc. ist hier noch lange nicht so weit. Aber ich verstehe auch, was Sie meinen, dass wir hier eine österreichische Regulierung brauchen. Jedoch, das Internet macht nun mal nicht Stopp vor nationalen Grenzen. Und deshalb ist es sicher die richtige Herangehensweise, eine europäische Regulierung zu haben. Aber ja, das muss schneller gehen.
Haben Sie das Gefühl, dass die Politik die Zeichen der Zeit erkannt hat, Herr Professor Kammersin, oder dass man hier etwas träge ist?
Ich würde mal sagen, die Politik ist ein bisschen pauschal.
Ja. Wer soll das sein? Sag mal, unsere Politiker, die EU arbeitet dran seit 2 Jahren, jetzt musste man den Entwurf wieder verändern, weil die Entwicklung einfach die Politik oder deren Arbeit überholt hat, das meine ich.
Ich habe schon gesagt, Technik ist schnell und Politik ist langsam. Das liegt aber auch im Wesen demokratischer Aushandlungsprozesse. Deswegen ist ja die Idee, beim Inverkehrsetzen aufzupassen, ein bisschen da auf die Bremse zu steigen, gar nicht so von der Hand zu weisen. Zweiter Punkt, selbstverständlich, das habe ich ja mehrfach gesagt, ist die Frage, wie können wir als Gesellschaft damit umgehen und wie kann man das regulieren, zu stellen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine der größten Gefahren hinter diesen Systemen bewusste Fälschung, Propaganda, Lüge, Manipulation sind, und das sind Leute, die sich ohne dies nicht an Gesetze halten. Also natürlich werden Sie jetzt sagen, naja, diese Trollfabriken hat ja der Chef der Wagner-Gruppe zugegeben, dass er in St. Petersburg eine Trollfabrik geleitet hat, die die amerikanische Wahl versucht hat zu beeinflussen. Es gibt ja auch, wie wir wissen, außerhalb von Tel Aviv eine Firma, die das als Dienstleistung anbietet. Und die werden sich durch gesetzliche Regelungen, wie gut auch immer die sind, nicht wirklich aufhalten lassen. Was heißt das? Das heißt, wir werden auch Systeme entwickeln müssen, die uns einordnen helfen, die uns sagen, was ist verlässlich und was nicht. Und es freut mich ja sehr, dass das zum Schluss ein Plädoyer für Qualitätsjournalismus und für Redaktionen ist, die genau dieses tun, nämlich zu prüfen und einzuordnen. Und das ist wahrscheinlich eine andere Sendung, aber die Rolle des Journalismus vom Gatekeeping zum Gatewatching, also von der Frage quasi, was gibt es an Information, hin zur Frage, in welchem Kontext ist das entstanden und wie verlässlich und wie glaubwürdig ist das, da geht in der Tat eine ganz neue Rolle auch für den Journalismus, aber auch für jeden Einzelnen auf. Stichwort redaktionelle Gesellschaft.
Endgültig letzte Frage. Was raten Sie uns allen? Wie sollen wir mit dem umgehen beim Medienkonsum?
Kritisch, hochinformiert und vorsichtig. Und dem Grundsatz folgend, if it's too good to be true, it's possibly not. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich nicht wahr.
Und nicht jedes Bild, das ausschaut, als ob es echt ist, ist echt.
Nicht jedes Bild und die wenigsten Bilder, die uns im Netz so vorkommen, kommen ohne Filter, ohne Verfälschung aus. Also die diversen TikTok- und Instagram-Bilder, da, aber auch das ist eine eigene Sendung. Wer theoretisch ist das noch, wenn ich da 10 Filter drüber laufen lasse?
Ich melde mich dann wieder, wenn ich das Thema aufgreife. Professor Kammersin, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, schöne Grüße.
Alles Gute,
ciao, bis bald. Grüße. Servus. Ciao.